Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit interessantem, informativem und Geschichten von der Stadt am Fluss. Ist Road to Berlin, von der Ruhr an die Spree, der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eitner und Ralf Bienko.
Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Heute Abend haben wir sogar einen Podcast von Road to Berlin mit Live-Charakter. Der Sebastian und ich, wir waren hier schon und haben diesen legendären Podcast mit den Mehmet Daimarbüller aufgezeichnet. Heute Abend sind wir wieder im Frankies und wir skizzieren die ersten anderthalb Monate des Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler in Berlin. Aber nicht nur der Sebastian ist toll, sondern auch Max, weil Max hat auch was ganz Tolles gemacht. Max ist nämlich in einem Stück von Duisburg mit dem Fahrrad zur Nordsee gefahren und hat sich an einer Challenge beteiligt und ist dann ganz klar unterwegs gewesen. Insofern einmal den Supersportler hier und dann den Superabgeordneten, besser kann ich gar nicht laufen. Ich sage also, hallo Sebastian.
Hallo Ralf, danke für die Einladung.
Hallo Sebastian, auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die netten Worte, Ralf. Ja Sebastian, lass uns doch direkt anfangen. Du bist am 26.09. als Direktkandidat gewählt worden. Wann ist der ganze Wahlkampfstress von dir abgefallen und wann hast du zum ersten Mal so richtig realisiert, ich habe es tatsächlich in den Deutschen Bundestag geschafft?
Das hört sich jetzt komisch an, aber diesen Zeitpunkt gab es tatsächlich so richtig gar nicht, weil es wirklich so war, dass am Sonntagabend irgendwann das Wahlergebnis klar war und ich mich riesig gefreut habe und am Montagmorgen habe ich im Zug nach Berlin gesessen und seitdem ist da quasi eine komplett neue Welt auf mich eingeströmt und ich hatte den ganzen Tag quasi rund um die Uhr mit anderen Sachen gleich wieder neu zu tun und hatte noch nicht wirklich so eine Phase, wo ich das hab sacken lassen können. Muss aber sagen, dass ich mit ganz vielen anderen neuen Abgeordneten gesprochen habe und die haben mein Gefühl so ein bisschen geteilt und haben gesagt, das ist noch wirklich eine ganz tolle neue Welt und viele von uns waren sehr ehrfürchtig, als sie das erste Mal den Plenarsaal betreten haben und so. Es sind super, super viele neue, aber auch tolle Eindrücke.
Von den 206 Abgeordneten der SPD sind 104 neue. Hast du auch die Aufregung bei den anderen gespürt, so Liederchen-mäßig?
Das war wirklich so, ja. Es war tatsächlich so, dass, ich kann das ja auch erzählen, als ich das erste Mal dann losging zur Plenarsitzung, dann hat meine Frau genau diese Formulierung gebracht und sagte, ob ich denn schon eine Schultüte irgendwie dabei hätte oder sowas. Und so haben sich viele von uns gefühlt, weil wir dankenswerterweise auch wirkliche Einführungsveranstaltungen bekommen haben, wo man uns erläutert hat, wie es um die rechtliche Situation bestellt ist, was sich jetzt ändert. Du musst sehen, es sind ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen dabei, die aus ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen kommen. Es gibt Leute, die sind selbstständig, manche sind in Angestelltenverhältnissen, es sind Soldaten dabei, aber auch Beamte. Und für alle ist es dann ganz unterschiedlich, was sie da alles noch zu regeln hatten. Und deswegen haben sich alle so ein bisschen so gefühlt. Ich glaube, jeder so ein bisschen anders, aber alle haben sich wie ein bisschen wie E-Männchen gefühlt. Das kann man schon so beschreiben, ja.
Bei 104 neuen Abgeordneten und 72 jünger als 40 Jahre haben Frau Esten, Herr Walter Bojans und Herr Mützenich so eine Art Schultüte verteilt, quasi als alte Hasen, wenn man so will. Und gab es für die neuen Tutoren, die euch so ein bisschen den Weg gezeigt haben?
Ja, es gab keine gegenständlichen Schultüten. Es gab sehr viel Papier. Also der Bundestag kann, glaube ich, noch ein bisschen digitaler werden. Das kann man tatsächlich schon mal hier so sagen. Wir sind erschlagen worden mit Informationsmaterial, was aber durchaus natürlich positiv ist, weil man das braucht. Und es hat schon so etwas gegeben, dass mehrere der alten Hasen sich die neuen in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten Zeit für sie genommen, haben auch sehr informell mal aus ihren sehr persönlichen Erfahrungen der Vergangenheit berichtet, was wichtig ist, haben auf Fehler hingewiesen, die in der Vergangenheit durch andere schon mal gemacht worden sind, damit wir die nicht auch machen. Das ist schon so gewesen. Wir sind auch durch die Räumlichkeiten geführt worden. Ich kann das vielleicht so mal als Anekdote erzählen. Das ist nicht so trivial, sich in allen Bundestagsgebäuden einfach so zurechtzufinden. Ja, also weil die Nummerierung der Etagen und der entsprechenden Gebäudeteile. Die muss man sich schon zu eigen machen. Und es gibt insbesondere ein Haus, das ist das Jakob-Kaiser-Haus. Da gibt es auch tatsächlich Abgeordnete, die schon länger da sind, die sich schwer tun, damit, wenn sie nur eine Raumnummer gesagt kriegen, da auch problemlos hinzufinden. Das kann man vielleicht mit einem Augenzwinkern so erzählen.
Als du mit dem Karl Lauterbach im Hangar die Veranstaltung gehabt hast, da war schon beide eine sehr persönliche Beziehung da. Hat der Karl Lauterbach dir auch beim Ankommen in Berlin geholfen?
Wir sind uns hin und wieder begegnet und wir haben bei einer Plenardebatte auch nebeneinander gesessen und sowohl Karl als ich hatten auch jetzt nicht so viel Zeit, um so in die Tiefe einzusteigen, aber wenn ich ihn getroffen habe, habe ich ihn das ein oder andere schon mal um Rat gefragt und den hat er mir auch sehr gerne gegeben. Ich habe insgesamt wahrgenommen, dass wir in der neuen SPD-Bundestagsfraktion eine wahnsinnig tolle Stimmung haben und die kommt unter anderem dadurch auch zustande, dass wir so wahnsinnig divers sind in dieser Fraktion. Es gab eine Begegnung, da haben auch Olaf Scholz und Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, viele haben da schon öffentlich drüber berichtet und das haben auch alle von uns so erlebt. Und das war die Situation, als Rolf Mützenich in der ersten Fraktionssitzung die Neuen gebeten hat, sich mal kurz vorzustellen. Jetzt hast du die Zahlen, glaube ich, gerade schon gesagt. Also es sind von 206, sind 104 Neue. Zwei waren noch irgendwie verkehrstechnisch oder anderweitig noch verhindert, waren noch nicht eingetroffen. Also es waren 102 Neue vor Ort. Und ich habe tatsächlich, so wie die Leute, die neben mir gesessen haben, erstmal geschmunzelt, weil wir das für einen Scherz hielten. Weil wir dachten, das kann doch nicht sein, neu gewählte Politiker sollen sich eine Minute lang vorstellen, das kann nicht gut gehen. Keiner redet so kurz. Und bemerkenswerterweise hat das geklappt, sind tatsächlich durchgekommen und es ist so passiert. Und von Vorstellung zu Vorstellung merkten alle, welcher Geist in dieser Fraktion so vorhanden ist. Es waren Leute nicht nur unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlichen Alters, sondern auch völlig unterschiedlicher Herkünfte dabei, die teilweise bemerkenswerte Familiengeschichten hatten, berufliche Hintergründe, völlig unterschiedlich, Leute aus der Pflege, ein Neurochirurg dabei, Tierärzte dabei, Handwerker, ich weiß nicht, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und mir ging es hinterher so, wie vielen anderen auch, dass ich dahinter herausging aus dieser Sitzung und dachte, das ist super. Wenn ich also irgendein politisches oder sonstiges Problem aus dem Leben habe, irgendeinen in der Fraktion finde ich, der hat da Ahnung von.
Welchen Charakter hat die Bundestagskantine? Ist das so eine Unimensa oder so ein Casino-Charakter?
Es gibt mehrere, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welchen Speiseplan du gesehen hast. Ich vermute den der größeren Kantine, die im Jakob-Kaiser-Haus ist. Die hat schon eher so einen leichten Mensa-Touch, würde ich schon so sagen. Und es gibt noch eine andere, die zeigt sich dadurch aus, dass sehr viele Lampen da drin sind. Sie sehen aus wie so Lampignons. Und dann gibt es noch so ein paar Bedienrestaurants. Ich glaube, zwei, wenn ich so richtig überblicke. Aber jedenfalls die Kantinen, die du meinst, zeigen sich dadurch aus, dass man mit dem Tablett irgendwo in der Reihe steht und sich vorher überlegt, ob man das Tagesgericht möchte oder die vegetarische Variante oder ob man sich an der Salatbar bedienen will. Also ist gar nicht so ganz spektakulär. Und bekanntermaßen suche ich mir ja immer die Sachen aus, wo kein Fleisch drin ist. Und habe aber bisher fast immer eigentlich was gefunden, was ziemlich lecker war. Also die Qualität lässt nicht zu wünschen übrig.
Wäre ja auch schlimm, wenn das bei den Bundestagsabgeordneten so wäre.
Nicht nur den Abgeordneten, sondern du darfst nicht vergessen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja dort arbeiten. Menschen, die in der Bundestagsverwaltung arbeiten, das dürften weit mehr sein als Abgeordnete.
Du sagtest das gerade, Stichwort Abgeordnete. 736, der größte Bundestag aller Zeiten. Gab es für die Abgeordnetenbüros klare Richtlinien oder wurden sie zugelost?
Weder noch. Ich kann da noch gar nicht berichten, wie es sein wird. Wir sind in einer totalen Zwischenlösung noch und ich weiß auch nicht, wie lange das noch so bleiben wird. Das ist aber allen vorher schon klar gewesen. Im Moment teilen wir uns noch Büroräumlichkeiten mit mehreren. Ich hatte zunächst einmal das Glück, dass ich die Büroräumlichkeiten meines Vorgängers hier im Wahlkreis von Arno Klare übernehmen konnte. Wir haben aber jetzt eine zweite Kollegin aus der SPD-Fraktion mit Team, jetzt in den gleichen Räumlichkeiten, die eigentlich für ein Team sind, mit aufgenommen. Das bedeutet also, ich habe meinem Team gesagt, ich gehe gerne mit dem Laptop irgendwo hin und setze mich zu einem Kaffee ins Café oder so. Und wir sind noch in einer Überbrückungsphase und wir wissen weder, ob wir in diesen Büros bleiben werden, noch wer dann mit wem zusammen ist. Das entscheidet sich erst in den nächsten Wochen, was auch ein bisschen bisschen damit zu tun hat, dass wir ja auch erst in den nächsten Wochen wissen, wer in welchen Ausschüssen arbeiten wird, in welchen Funktionen und so weiter, weil das eine hat ein Stück weit mit den anderen zu tun. Das heißt, Sprecher oder Vorsitzende von Ausschüssen haben nochmal andere Büroräumlichkeiten. Das sortiert sich erst noch in der Folge. Es gibt noch ein paar Bauvorhaben, die sind, ich weiß nicht, wann die fertig werden sollen, aber da läuft man also jeden Tag dran vorbei und denkt sich, es wäre schön, ihr werdet schon fertig.
Der Berliner Wohnungsmarkt ist ziemlich angespannt. Ich habe gerade heute wieder gehört, dass in der Hauptstadt 100.000 neue Wohnungen geplant sind. Auf dem Hintergrund, wie schwierig war es für dich, eine Bleibe in Berlin zu finden?
Gar nicht, weil ich zunächst einmal im Hotel untergekommen bin. Da bin ich auch nicht der Einzige. Es gibt viele Abgeordnete, die ohnehin dauerhaft in einem Hotel sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe jetzt ein ganz angenehmes Hotel, was ich zu Fuß vom Hauptbahnhof erreichen kann und ich kann wiederum vom Hotel zu Fuß auch zum Bundestag gehen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Von dort aus gucke ich ganz entspannt mal hin und wieder bei den einschlägigen Immobilienportalen, ob da was Gutes zu finden ist und bin aber da ganz entspannt.
Die Frage nach dem Büro hast du ja jetzt schon zum Teil beantwortet. Du bist jetzt im Abgeordnetenbüro von ehemals Arno Klare. Hast du lange Zeit suchen müssen, um das Büro zu finden und wie war so das erste Mal das Gefühl, die Tür zu dem Büro zu öffnen, quasi zu deinem Abgeordnetenbüro, auch wenn es jetzt erst vorübergehend ist und das sich vielleicht nochmal ändern mag, aber was für ein Gefühl war es, das erste Mal in dein Büro reinzugehen?
Das könnte der Arno jetzt nachvollziehen, weil der Arno hat tatsächlich ein tolles Büro, was ist also in der 7. Etage im Paul-Löbe-Haus, ganz oben mit einer tollen Aussicht und auch die Räumlichkeiten sind architektonisch sehr eindrucksvoll, wenn man da ist. Die sind wiederum nicht so schwer zu finden, wie in dem Jakob-Kaiser-Haus, von dem ich gerade gesprochen habe, da ist es etwa, ist ausgetüftelter, die entsprechenden Büros zu finden. Deswegen, ich hatte Leichtes zu finden, aber finde nach wie vor bis heute jeden Tag tatsächlich die Umgebung da, die architektonische Umgebung insbesondere, sehr eindrucksvoll. Wenn man in dieser 7. Etage steht, kann man auch unter anderem aufs Kanzleramt schauen von dort aus. Das ist ein sehr eindrucksvoller Blick und ich bin mir auch jeden Tag bewusst, dass ich ständig mich in historischen Bauwerken oder um historische Bauwerke herum bewege und das macht die Arbeitsplatzsituation sehr, sehr besonders.
Dieses Gefühl, das du hattest, als du das erste Mal dein Büro betreten hast, war dir dann endgültig klar, jetzt bist du Abgeordneter, war dir das Gefühl schon vorher da?
Nee, vorher war das auf keinen Fall da, sondern das ist, glaube ich, so im Laufe der Zeit tatsächlich erst gekommen und gar nicht so mit dem Betreten des Büros, sondern eher, glaube ich, mit all den Dingen, die auf neue Abgeordnete dann einströmen. Das heißt, sie bekommen einen vorläufigen Abgeordnetenausweis, sie bekommen diese Bahncard, mit der man die Deutsche Bahn benutzen kann. Sie werden darüber informiert, welcher Verhaltenskodex einzuhalten ist. Das heißt, man muss alle möglichen Nebentätigkeiten oder vorherigen Beschäftigungen eingeben. Das hat was mit Lobbytransparenz zu tun, also mit all den Dingen. Ich habe jetzt nur Beispiele aufgezählt, ist man natürlich konfrontiert mit der Geschäftsordnung der Fraktion, mit den Fraktionssitzungen, mit den Abläufen, mit dem Ablauf einer Plenardebatte und mit den ersten Wahlen, mit der Wahl der Parlamentspräsidentin, der Bärbel Baas aus Duisburg. Das sind so die tollen Momente und mit jedem einzelnen Moment wird einem immer mehr bewusst, dass man in dieser sehr besonderen Rolle sich befindet und gleichzeitig, das will ich nicht verhehlen, auch in einer sehr hohen Verantwortungssituation.
Jetzt bist du ja bei Transparency International. Hast du auch sofort potenzielle Lobbyisten, ja, die dich angesagt haben, gehabt?
Ja, ich habe ganz schnell schon in den ersten Wochen meinen Papierkorb immer gefüllt mit bestimmten Einladungen. Ich wollte also ungern die Einladung der Tabaklobby in die China Lounge beim Adlon, also das ist eine der teuersten Locations, die es, glaube ich, in Berlin so gibt, annehmen. Ich habe sie dort in diesen Eimer befördert und habe ein anderes Thema, das läuft aktuell noch. Ich werde jetzt irgendwie mal den Deckel drauf machen. Da habe ich mir einen kleinen Spaß rausgemacht, weil mir wurde zugeschickt von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die von sich reden gemacht haben, weil sie eine Kampagne gegen Annalena Baerbock gestartet haben, aber auch zuweilen gegen die SPD und weil sie ein anderes Verständnis von sozialer Marktwirtschaft haben, als das die SPD so hat. Und die hatten mir ein Buch von Ludwig Erhard geschickt, soziale Marktwirtschaft natürlich, ein paar Kekse und so einen Kaffeebecher und hatten in einem Anschreiben dann darauf hingewiesen, dass möge mir jetzt neue Ideen bescheren. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht, dieses Anschreiben mit einigen Kommentaren zu fotografieren und das Buch bei Twitter zur Auktion freizugeben und habe also angekündigt, dass der Höchstbietende, dass ich diesen Betrag dann an Transparency spenden werde. werde. Und das aktuelle Gebot, das Buch kostet 20 Euro, liegt bei 80 Euro plus ein Jahr Fördermitgliedschaft bei Transparency. Das ist das aktuelle Gebot, das die Hörerinnen und Hörer gerne noch überbieten können. Ich gebe noch eine Woche Zeit. Wer noch steigern möchte, ist herzlich angehalten.
Dann auch mit persönlichen Autogramm.
Sehr gerne.
Werden deine zukünftigen Visitenkarten Sebastian Fiedler, Mitglied des Bundestags, von der Bundestagsverwaltung oder der Fraktion gestellt? Oder gestaltest und finanzierst du die möglicherweise sogar selber? Das gehört ja alles quasi so in ein Konglomerat, den Ausweis, den Bundestagsausweis.
Die bestelle ich selber. Ich habe noch gar keine jetzt, weil ich natürlich noch gar nicht weiß, in welchem Ausschuss ich bin. Deswegen kann ich die Frage ehrlicherweise gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß nur, ich habe mal irgendwo so einen Katalog gesehen, man kann welche bestellen, aber da meine Daten, wie ich gerade sagte, das Büro ist noch gar nicht klar, wo sich das befindet und so weiter, noch unvollständig sind, habe ich noch keine bestellt. Deswegen weiß ich den Rest auch nicht wirklich.
Okay. Frank Lies ist dein Büroleiter in Berlin. Mhm. Die Annette Reinhardt ist Mitarbeiterin und Falk ist mit dir nach Berlin gekommen als studentische Kraft. Welche Aufgabe wird letztendlich das Team hinter den Abgeordneten haben? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist das Berliner Team und dann haben wir noch den Timo Rexford, der hier das Mülheimer, das Wahlkreisbüro in Mülheim leiten wird, und der Philipp Fischer unterstützt bei Social Media noch. Das ist derzeit so das komplette Team. Und das ist ja im Laufe der kurzen Zeit erst gewachsen. Und wir sind gerade noch dabei, tatsächlich so alle Prozesse, die jetzt so auf uns zukommen, noch neu zu gestalten. Nicht alles ist ja bisher schon passiert. Das heißt, wir haben noch keine neuen Veranstaltungen organisiert. Die Bürgerpost hält sich noch in Grenzen. Ich fange jetzt gerade erst an, Bürgersprechstunden einzurichten, weil ich das Büro jetzt hier, das Wahlkreisbüro, erst einrichten muss und so. Also vieles ist da noch so sehr im Fluss. Aber ich kann jedenfalls sagen, dass es schon jetzt eine sehr große Unterstützung ist. Und ganz toll ist, dass gerade mit den beiden Erstgenannten, mit der Annette Reinhardt und dem Frank Liese, zwei dabei sind, die schon Erfahrung haben im Bundestag. Und das ist wirklich, wirklich Gold wert. Also die wissen, wer da wofür was zuständig ist. Und die unterstützen bei den entsprechenden Formalia, die zu erledigen sind und so. Also das heißt, im Moment ist vielleicht so das, was am meisten reinkommt, sind alle möglichen Schreiben, entweder elektronisch oder per Post. Das sind nicht nur, wo wir jetzt scherzhaft schon gerade drüber gesprochen haben, die Lobby anschreiben, sondern es sind natürlich auch welche zum Beispiel von Botschaften, die entweder Gratulationen zur Wahl ausrichten oder sich gerne zu unterschiedlichen Themen treffen wollen. Es gibt natürlich Themen, die jetzt hier vor Ort anfallen. Ganz aktuell beschäftigt uns das Thema Valurec sehr, sehr intensiv und wir sind sehr besorgt, was mit dem Unternehmen passiert. Wir sind diesbezüglich mit der SPD in Düsseldorf natürlich im Gespräch, weil die auch dort ein Werk haben. Die Duisburger haben Zulieferer. Und so. Also das nenne ich jetzt deswegen nur als Beispiel, weil das sind ja zusätzliche Aufgaben, die jetzt auch mit dem Wahlkreisbüro Unterstützung organisiert werden. Und wir werden jetzt erstmal virtuelle Team-Meetings machen, besprechen uns dann, wie wir uns zusammen organisieren. Hätten das gerne eigentlich live gemacht, aber die Corona-Zeit verbietet das gerade aktuell.
Der Tommy Kutschaty hat eine der Gruppen geleitet, die den Koalitionsvertrag mit ausgearbeitet haben. Was ich diesmal so sensationell fand, und ich meine, das wird ja überall auch gespiegelt, war, dass die beteiligten Parteien so dicht gehalten haben, dass also wirklich nichts rauskam. Ja. Galt das auch für euch jetzt als Mitglied der einzelnen Parteien? Wusstet ihr teilweise, was da passiert, oder hattet ihr genauso viel Informationen wie jetzt die Presse oder die Außenstehenden?
Im Wesentlichen ja. Also im Wesentlichen hatten wir tatsächlich so genauso viel Informationen wie die Außenstehenden. Es gab natürlich einen Unterschied. Wir sind in der Fraktion, das wird bei allen drei beteiligten Parteien so gewesen sein, alle sind natürlich aufgefordert gewesen, sich eigenständig einzubringen. Also man könnte sagen, das war so eine Beratungseinbahnstraße vielleicht, aber eine gewollte und eine gewünschte. Das heißt, ich habe ganz viele Themen, da sind keine Geheimen dabei, sondern da habe ich für alle Themen eigentlich auch im Wahlkampf gestritten, geworben und argumentiert, habe ich versucht, an die unterschiedlich zuständigen Arbeitsgruppen auch zu steuern, Argumentationspapiere geschrieben, Dinge, die ich für klug fand, dorthin gegeben, habe aber kaum Rückmeldung bekommen. Also ich will nicht sagen gar keine, aber kaum Rückmeldung dazu bekommen, was hinterher daraus geworden ist. Und das war natürlich auch erwünscht so, weil ich finde, du hast es gerade schon gesagt, das ist ein außerordentlicher Erfolg gewesen, über einen so langen Zeitraum, dass so viele Leute wirklich es geschafft haben, vertraulich und vertrauensvoll zusammen zu verhandeln, ist schon ein Erfolg an sich bis hierher.
Ich fand, das war ja auch klasse in der Resonanz auch der Oppositionsparteien, weil das ist eine Geschichte, die euch unwahrscheinlich hoch angerechnet worden ist.
Ja, das stimmt so. Ja, das hat ein bisschen auch damit zu tun, weil sie sich so stark geärgert haben, glaube ich. Es haben sich ja manche Pressevertreter geärgert. Weil die auf der anderen Seite, ich glaube, die haben sehr ambivalent reagiert, weil sie auf der einen Seite verstanden haben, dass das ein Erfolgskriterium ist, ob die Beteiligten dicht halten. Und auf der anderen Seite, aus der journalistischen Perspektive, habe ich wiederum Verständnis dafür, dass die natürlich ganz gerne irgendwelche heißen Neuigkeiten berichtet hätten. Und das hat nicht so gut funktioniert. Die Opposition ärgert sich einfach nur. Das ist aber bis heute der Fall, glaube ich, dass die Ampel jetzt tatsächlich kommt. Das hat man ja in den Stellungnahmen von Brinkhaus beispielsweise von der Union sehr, sehr intensiv rausgehört. Lobend kann man da eher Armin Laschet an der Stelle erwähnen, der sich wirklich in einem sehr fairen Kommentar geäußert hat jetzt, ich glaube gestern.
Du hast in der Zwischenzeit zwei Podcasts schon wieder produziert von der Bulle und der Schreiberling.
Ja.
Wie hat der Frank überall als der Journalist denn diese Sache beurteilt?
In etwa so, wie ich das gerade beschrieben habe, so würde ich das mal sagen. Also der sieht natürlich, klar, die Aufgabe der Journalisten besteht darin, dass sie versuchen, was rauszukriegen und diese Neuigkeiten unter die Leute zu bringen. Das ist vollkommen klar, aber wenn sie an Grenzen stoßen, müssen sie damit klarkommen und müssen dann das berichten, was es zu berichten gibt zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich würde jetzt glauben, wenn ich jetzt mal so etwas vorspule in die Gegenwart wieder, dann glaube ich, ist doch dieser Koalitionsvertrag so inhaltsreich, dass, glaube ich, für die nächsten Monate der Stoff nicht ausgehen wird, über den man jetzt diskutieren sollte.
Dann habe ich eine Frage, die mich jetzt als Beamter auch interessiert. Aber das ist eigentlich mehr eine Scherzfrage. Du brauchst normalerweise als Beamter von deinem Dienstherrn die Erlaubnis für Nebentätigkeiten. Hm. Galt das auch für die Arbeit als Bundestagsabgeordneter?
Anders. Aber ja, du lachst jetzt, aber das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn man vorher Beamter gewesen ist, weil man sich dann nicht damit schwer tut. Und wir haben gerade gestern, lustigerweise, jetzt bevor wir uns jetzt hier treffen, einen Tag vorher haben wir uns nochmal dazu informiert, weil der Bundestag hat sich ja nach diesen ganzen Maskenepisoden und der Amthor-Affäre, hat er sich ja neue Transparenzregeln gegeben. Und deswegen war es wichtig, und es waren auch viele gestandene Abgeordnete, die in den letzten Legislaturen dabei waren, jetzt auch zugeschaltet, weil sich auch für sie einiges geändert hat. Also es wird zum Beispiel jetzt auf den Euro genau berichtet, was man wie verdient, bestimmte Nebentätigkeiten, zum Beispiel Vorträge im Zusammenhang mit dem Mandat, dürfen nicht mehr vergütet werden. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn die außerhalb des Mandates sind und ich würde jetzt, was wäre das bei mir im Beispiel, wäre schon schwer zu ziehen, die Linie, wenn es jetzt etwas wäre, wo ich mich nur als Kriminalbeamter in der Vergangenheit mit auseinandergesetzt hätte oder noch was anderes, also noch länger zurück als Sporttrainer oder so und würde dazu einen Vortrag halten. Es hätte keinen Bezug zum Mandat, dann dürfte ich theoretisch was annehmen. Hätte das einen Bezug direkt zur Arbeit im Bundestag, dürfte das nicht mehr vergütet werden. Das ist ein Beispiel für die neuen Regeln. Transparenzregeln sind nachgeschrieben worden. Und jetzt komme ich auf die eigentliche Frage, das Thema Nebentätigkeiten, da sind Beamte per se viel sensibler und wissen also, sie müssen die auch anzeigen, bestimmte Nebentätigkeiten gehen nicht, sie kollidieren mit der Beamtentätigkeit und deswegen ist das für mich jetzt kein fremdes Gefilde, sondern vieles, würde ich sagen, kenne ich jetzt schon als Beamter. Jetzt ist es eher dadurch geprägt, dass durchaus vieles erlaubt ist, aber dann offengelegt werden muss und wie du gerade schon gesagt hast, bin ich ja zwar jetzt nicht mehr Vorstand, aber noch Mitglied bei Transparency und da setze ich mich eh für ein. Deswegen habe ich am wenigsten Probleme damit.
Die nächste Frage ist eine Frage, die mich mir sehr interessiert. Und zwar bezüglich der Platzwahl im Plenum. Sind diese Plätze innerhalb der Fraktion fest vorgeben oder gibt es da eine Art freie Platzwahl? Für mich wirkt das immer so, wenn jetzt eine Bundestagsdebatte ist, dass die, ich würde nicht sagen Gronten, aber die man jetzt sehr viel medial wahrnimmt, dass die meist vorne sitzen und die man eher wahrscheinlich weniger wahrnimmt, eher im hinteren Bereich oder im oberen Bereich dann im Plenum.
Bin jetzt nicht sicher, ob das für alle Fraktionen gilt, aber ich glaube, es ist so. Die allervorderste Reihe, die ist in der Regel vorgegeben dadurch, das sieht man auch am Fernseher, dass da der oder die Fraktionsvorsitzende sitzt, parlamentarische Geschäftsführer und häufig dann eben diejenigen, die jetzt zur Rede, also bei dem jeweiligen Thema ohnehin dann ans Pult gehen. Bei dem Rest gilt Anarchie und es gilt die Maxime, wer ins Fernsehen will, setzt sich neben Karl Lauterbach. Weitere Regeln gibt's nicht.
Sehr gut. Ja. Vielleicht nochmal generell zu den Plätzen, das würde mich auch mal sehr interessieren. Gibt es da, also mit Sicherheit, LAN-Anschlüsse, WLAN-Verbindungen, wie muss man sich so einen Platz so technisch vorstellen? Wie ist der ausgestattet?
Nee, gar nicht. Also da habe ich jetzt jedenfalls nicht entdeckt. Es gibt nur eine Schublade unterm Pult und ich glaube, Anschlüsse gibt es da nicht. Nee. Also ich glaube, man muss mit dem Akku klarkommen, den man so dabei hat oder sich irgendwie was mitnehmen.
Okay, Netzwerke selber im Bundestag?
Ja, ach so, Entschuldigung. Ja, es gibt im ganzen Bundestag, gibt es WLAN-Netzwerke. Ja.
Okay.
Ja.
Die erste Frage ist ja eigentlich eine organisatorische. Ne? Als Bundestagsabgeordneter stehen für dich ja viele Sitzungswochen an. Und da wäre die Frage, wie viel es davon ungefähr im Jahr gibt und was machst du dann in der anderen Zeit, losgelöst von diesen Sitzungswochen?
Ist gerade beschlossen worden, 21 Sitzungswochen wird es im Jahr 2022 geben. Die sind jetzt nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret die jeweiligen Wochen schon festgelegt worden. Das heißt, das weiß man jetzt schon. Man kennt auch in etwa so den Ablauf einer Plenarwoche und weiß, was da alles so drin vorkommt. Sitzungen der Landesgruppen, Sitzungen der Fraktionen, Plenarsitzungen und so weiter. Erfährt dann kurz vorher, wie der genaue Plan dann aussieht in der jeweiligen Woche. Also das ist Berlin. Und in der übrigen Zeit steht der Wahlkreis an. Also das heißt in diesem Fall Mühlheim an der Ruhr und Essen-Borbeck. Und da wird keine Langeweile aufkommen, so wie ich das jetzt schon so vorhersehe. Das ist also schon so, dass dann natürlich die Bürgersprechstunden stattfinden sollen, wenn wir Veranstaltungen machen. Ich hatte ja angekündigt und das wird auch passieren, dass wir das Format Fiedler will's wissen mit neuen. Wir diskutieren gerade schon über Menschen, mit denen ich mich da unterhalten möchte jetzt im kommenden Jahr. Also all das, was im Wahlkreis anliegt, das findet dann in den übrigen Wochen statt.
Und wir produzieren den Podcast Fiedler will's wissen.
Genau. Genau. Also da wird Themen, haben wir schon jede Menge so uns überlegt, aber es ist noch zu früh, um die jetzt zu veröffentlichen. Aber jetzt solche Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, also die Unterstützung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt in diesem Fall, wenn es einem Werk schlecht geht, es ist ja ein grundsätzliches Thema der Stahlindustrie, das ist etwas, was jetzt erstmal unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Und wenn es da was vor Ort zu machen gibt, dann müssen wir versuchen, dass wir diese Termine genau nicht in die Sitzungswochen legen, damit wir auch die Freiheit haben, uns da entsprechend treffen zu können vor Ort und auch wirklich da sein zu können.
Sebastian, was mir aufgefallen ist, war die konstituierende Sitzung. Da war das Plenum voll und plötzlich ist eine der Tribünen voll. Da sitzen ungetestete, ungeimpfte Abgeordnete der AfD. Welchen subjektiven Eindruck hast du in dem Moment gehabt?
Das kann ich nicht in Worte fassen. Es würde einen unflätigen Eindruck hinterlassen, wenn ich das formulieren würde, was mir durch den Kopf gegangen ist. Das ist die 0G-Fraktion gewesen, die da oben gehockt hat. Mir fallen wirklich wenig harmlose und strafrechtlich nicht relevante Wörter dafür ein. Und das will ich auch begründen. Und ich finde fast noch schlimmer als die konstituierende Sitzung war die letzte Sitzung, die wir hatten, als es um das Infektionsschutzgesetz gegangen ist. Und da hört der Spaß auf, weil wir ja aus einer Umfrage von Forsa wissen, die ist noch nicht so ganz alt, dass die Hälfte der Nicht-Geimpften AfD gewählt haben. Weitere 15%, diese Leugnertruppe der Basis. Der Forsa-Chef hatte da in einem Interview zugesagt, er sprach davon, hatte diese 15 inkludiert und sagte, ein weiteres Fünftel etwa hätte auch rechts gewählt. Aber sei es drum, sagen wir mal 65-70% haben da gewählt. Und die AfD, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die da sich die oberen Ränge da teilen mussten, da sage ich, das ist deswegen nicht so witzig, weil wenn ich die beiden Themen zueinander bringe und sage, ich habe jetzt die Erkenntnis durch die Untersuchung, dass die Hälfte der Nicht-Geimpften die AfD toll finden, dann gewinnen die Reden der AfD eine ganz neue Bedeutung. Und dann muss ich nicht lange überlegen, um dazu zu kommen, dass die Reden der AfD, die damit zu tun haben, dass sie sagen, das Impfen sei alles Mist und so, ich will das gar nicht weiter ausführen, unmittelbar dazu führen, dass sich Leute im Zweifel deswegen tatsächlich nicht impfen lassen. Das heißt, im Ergebnis sind die verantwortlich für Schwerkranke und Tote und für einen wesentlichen Teil der Pandemie mit ihren Reden. Das ist nicht ganz nebensächlich. Und das ist mir alles durch den Kopf gegangen und ich bin fast geplatzt im Plenum, als ich mir das anhören musste, diesen kruden Mist. Und es geht einem dann durch den Kopf und da war ich, glaube ich, nicht der Einzige, ob es jetzt Sinn macht, sich doch zu einer Zwischenfrage oder zu einer Intervention da irgendwie zu melden, um auf diesen Umstand hinzuweisen. Und dann ist man ständig in dieser Konfliktlage, dass man überlegt, gibt man ihnen jetzt noch zusätzliche Redezeit dadurch, darauf nochmal zu erwidern oder lässt man das sein, weil es eh nichts bringt. Und viele von uns haben sich dann für Letzteres entschieden. Aber ich will das mal echt herausstellen. Das ist nicht nur so, dass sie da oben gesessen haben und für sich selber keine Verantwortung getragen haben, sondern das, was sie gesagt haben, das ist brandgefährlich. Und ich könnte das zugespitzt tatsächlich so formulieren und es ließe sich begründen, dass die Reden, die sie da geschwungen haben, tatsächlich im Ergebnis für mehr Tote verantwortlich sind als alle Anschläge zusammen, die wir in den letzten Jahren hier gesehen haben.
Das glaube ich auch. Jetzt ist die Bärbel Baas neu auf die Position der Bundestagspräsidentin gewählt worden. Wolfgang Schäuble hat in seiner Zeit als Bundestagspräsident aber auch dafür gesorgt, dass die AfD immer schön im Zaum gehalten wurde. Glaubst du, die Auseinandersetzungen, die sich rund um die Geschäftsordnung im Bundestag abspielen werden zwischen den arrivierten Parteien und der AfD, in der kommenden Legislaturperiode noch krasser werden?
Ich glaube, dass sie das versuchen werden, weil ihr einziges Fund, was sie ja versuchen auszuspielen, ist das der Zwietracht. Sie versuchen ja entweder das Parlament lächerlich zu machen, es irgendwie zu diskreditieren, zu delegitimieren, versuchen auf der Grundlage, du hast es richtig gerade dargestellt, der Geschäftsordnung irgendwie zu vermitteln, dass man ungerecht mit ihnen umginge, bezeichnen alle übrigen Parteien als Kartellparteien oder so etwas. Also der Mechanismus ist immer der gleiche und sie versuchen irgendwie so alles, was mit Destabilisierung zu tun hat, versuchen sie Honig rauszusaugen. Und das, will ich mal sagen, ist allen anderen demokratischen Parteien sehr bewusst und in der Spitze allemal Bärbel Baas. Und ich glaube, sie wird das genau so machen, wie es auch richtig ist. Sie wird alle Fraktionen im Bundestag gleich behandeln und wird sie an dem messen, was in der Geschäftsordnung verortet ist und was da geschrieben steht und wird ansonsten Sorge dafür tragen, dass die parlamentarische Demokratie weiter so hoch gehalten wird, wie sie das verdient hat. Nämlich sehr hoch, weil ich glaube, wir können da sehr stolz auf sein.
Eine abschließende Frage. Die letzten 16 Jahre sind die Merkel-Jahre gewesen. Hast du die Kanzlerin jetzt auch schon mal persönlich kennengelernt? Und wenn ja, ist ihre Persönlichkeit wirklich so raumfüllend, dass man auf sie automatisch aufmerksam wird?
Also man wird auf sie aufmerksam. Ich habe sie nicht persönlich gesprochen. Ich habe sie mehr oder weniger gesehen, habe mit ihr gleichzeitig im Plenum gesessen. Aber es gab einfach schlicht sonst keine diesbezügliche Gelegenheit. Aber ich glaube, alle sind sich eben dieser Tatsache bewusst. Ja? Also das ist jetzt gerade ihre letzte Kabinettssitzung gewesen. Sie hat einen Baum geschenkt bekommen. Alle sind sich bewusst, dass sie jetzt so die letzten Male auch im Plenum natürlich aufgetaucht ist. Und ich glaube, das macht es eben so besonders. Und deswegen gebührt ihr, und das meine ich tatsächlich sehr positiv in diesem Fall, auch tatsächlich die Aufmerksamkeit, um ihr tatsächlich für das hohe Staatsamt, was sie so viele Jahre ausgeführt hat, Danke zu sagen am Ende.
Also wir werden hinterher, ich sag mal, am Ende dieser Legislaturperiode, der 20., dann ist die Merkel-Zeit auch schon 4 Jahre rum, wird man doch weiter auch nochmal auf die Merkel-Zeit gucken mit einer gewissen Hochachtung. Weil ich habe so den Eindruck, dass alleine das Renommee, was im Moment von den ausländischen Staatsgang kommt in Richtung Merkel, ist ja doch krass. Ne? Also die wird ja über den grünen Klee von allen Seiten gelobt.
Ja, das ist so. Und ich glaube, es hat auch gar nicht, und das kann man auch, glaube ich, sagen, in Anerkennung ihrer persönlichen Leistung, glaube ich. Und da würde ich jetzt gar nicht auch auf einzelne politische Sichtweisen abstellen, sondern tatsächlich auf diese menschlich-persönliche Leistung, die ja tatsächlich einen wesentlichen Teil ihres Lebens in die Dienste dieses Landes gestellt hat. Und da muss man eigentlich Hochachtung vorhaben und muss vor ihrer Verhandlungsgeschick, was von vielen gelobt wird, vor ihrer Durchhaltungsfähigkeit und der Art und Weise, wie sie sich so lange Jahre behauptet hat, auch parteiintern, muss man schlicht und ergreifend den Hut ziehen. Ich kann das nur noch mal sagen. Und deswegen ist das für mich auch eine völlig andere Spielwiese als die Beurteilung ihrer Partei. Ich würde da auch sehr große Unterschiede machen an der Stelle und würde sagen, ihr gebührt wirklich zunächst einmal und allemal jetzt in dieser Phase großer Respekt.
Und Bundeskanzler Olaf Scholz wird, ich denke, auch den Pragmatismus und die kühle Distanz, die auch Angela Merkel in ihrer Regierungszeit immer wieder an den Tag gelegt hat, auch weiterführen.
Also ich würde sagen, man soll den Humor der Norddeutschen nicht völlig unterschätzen. Sonst würde man Olaf Scholz unterschätzen. Wir haben ja alle gehört, wie Christian Lindner ihn gerade aktuell gelobt hat. Und das sollte uns zu denken geben. Ich glaube, wir sollten sehr sicher sein, dass wir, glaube ich, einen sehr versierten und führungsstarken Kanzler sehen werden, der es auch in den richtigen Situationen nicht an dem norddeutschen Humor missen lassen wird.
Sebastian, vielen lieben Dank für diesen ersten Blick Road to Berlin, diesmal aus Berlin. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal einen Podcast aus Berlin zu machen.
Ach so, ja, das stimmt, da hast du recht. Das machen wir gleich, das ist eine gute Idee.
Okay, danke für heute.
Danke euch.
Vielen Dank.